Leute, bevor ich jetzt meinen Gast begrüße, erstmal ein, wie heißt das heutzutage, Shoutout an euch da draußen. Über 10.000 Klicks für das letzte Video, für die letzte Folge bei YouTube. Herzlichen Dank. Zum ersten Mal diese magische Schallmauer durchbrochen. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde es überragend, dass ihr von Woche zu Woche mit dabei seid, dass das Interesse an Borussia Dortmund steigt, dass das Interesse an der schwarz-gelben Runde steigt. Wir hatten natürlich auch ein super Thema mit dem geplatzten Deal von Zaid Elmallah und Jotam war mit dabei und hat das Ganze auch nochmal gepusht auf seinen Kanälen. Deswegen auch noch vielen Dank an ihn, vielen Dank an euch da draußen. Wir gehen steil auf die 50. Sendung zu und das erste Jahr schwarz-gelbe Runde. Und sag mal, Steffen, was machst du eigentlich zum Thema Borussia Dortmund?
Ich bin ähnlich unterwegs wie du. Sascha, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr drüber gefreut und herzlichen Glückwunsch für die 10.000 Views. Ich kann aus persönlicher Betroffenheit empfinden, was du davon dich freust. 10.000, wirklich eine sehr schöne Zahl. Ich selbst mache auch einen Podcast zusammen mit meinem Bruder. In der Regel laden wir sonntags das Ganze hoch. Das ist aus einer Spontanität entstanden. Dadurch, dass wir uns eh immer über den Verein Dortmund unterhalten, haben wir gedacht, vielleicht interessiert es auch die anderen. Und ja, wie du auch siehst, es stößt auch auf Zustimmung. Wir wachsen auch stetig. Die Ausrufzahlen werden auch von Woche zu Woche mehr, was uns auch sehr freut. Und so zwischendurch versuche ich auch meinen Wissen rund um den Verein und die neuesten Aktivitäten einfach in Videos kundzutun, weil es einfach Spaß macht, mich darüber auszutauschen. So wie jetzt heute mit dir.
Jetzt müssen wir aber noch wissen, erstmal vielen Dank für die sehr netten Worte und die Glückwünsche. Also ich habe mich tatsächlich sehr darüber gefreut. Das ist ja durchaus ein Meilenstein, noch nicht so leicht zu erreichen. Das ist kein Redaktionshaus im Medienhaus im Hintergrund, keine Redaktion. Ja, ich habe keine bezahlte Werbung gespielt das ganze Jahr über. Also von daher nochmal vielen Dank. Und auch bei Spotify sind die Zahlen fantastisch, beziehungsweise auch die Audio-Variante, die läuft fantastisch. Da kann ich mich nicht beklagen. Trotzdem natürlich, ihr könnt das Ding auch supporten, wenn ihr abonniert. Das ist alles kostenlos. Bei YouTube vor allem, das hilft mir persönlich am meisten. Also die, die bislang hören, die können auch gerne mal bei YouTube reinschauen, überhaupt gar kein Problem. Dann seht ihr zum Beispiel auch den Kollegen Steffen, der heute mit dabei ist. Und dann könnt ihr auf schwarzgelberunde.de vorbeischauen und auch auf anderen Kanälen. Bei Instagram bin ich natürlich auch unterwegs mit schwarzgelbe Runde. Dann bei Twitter nochmal unter meinem normalen Namen Sascha Staat. Überall gerne reinfolgen, abonnieren, liken, kommentieren und das hilft auf jeden Fall, dieses Format noch ein bisschen größer zu machen. Und bevor ich es vergesse, ich habe eben in der Fanwelt eine Akkreditierung abholen wollen für die Frauen, denn die spielen heute, wenn wir gerade aufzeichnen, ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Saison gegen Arminia Bielefeld, ein prominenter Gegner. Es ist zwar nur in Anführungsstrichen die Regionalliga, aber es ist natürlich auch, und darauf warten alle, das erste Pflichtspiel von Alexandra Popp im Trikot von Borussia Dortmund. Jetzt habe ich tatsächlich eben einen ihrer besten Freunde in der Fanwelt getroffen. Der hat mich angesprochen. Deswegen, liebe Grüße gehen raus an Philipp. Der hatte seine beiden Töchter dabei. Die hat er dann schön in die Spielecke geschickt. Ich glaube, sie sind freiwillig dahin gegangen. Und ja, die wollten natürlich dann auch ihren Spaß da haben. Und ich glaube, den hatten sie dann auch. Auf jeden Fall sahen sie ziemlich zufrieden aus, die beiden. Und ja, da haben wir natürlich auch schon so ein bisschen philosophiert. Deswegen, es gibt viel zu besprechen. Zwei neue Spieler, ein geplatzter Deal, der letzte Woche ja schon groß Thema war, der die Leute wirklich, ich glaube, maximal emotionalisiert hat. Jetzt gibt es dann Gerüchte, dass er eventuell woanders hingeht. Aber bevor ich all das mit dir jetzt zum Thema mache, bitte nochmal erzählen, wo man euren Podcast finden kann.
Ja, genau, hatte ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Also mich findet man selbst unter Philomeno auf YouTube und auch auf Instagram und mein Podcast, danke auch für die Bühne, ist pro Russia und ist genauso wie auch die schwarz-gelbe Runde auf YouTube, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt, zu finden. Und unsere Folgen kommen in der Regel immer sonntags abends. Schaltet gerne ein, drückt auch da gerne den Abo-Button. Wir freuen uns über jeden, der neu dazustößt.
Und ist ja kein Problem. Jeder kann so viele BVB-Podcasts hören, wie er möchte. Ja, also ich habe das schon mal hier gesagt in diesem Format. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Und wenn einem das eine gefällt oder das andere, warum nicht noch was Zusätzliches gucken? Bei dir ist es ja so, hast es gerade gesagt, zusammen mit deinem Bruder immer sonntags. Ich nehme in der Regel nie sonntags auf, also habt ihr da noch eine zusätzliche Variante. Jetzt ist ja ein bisschen was an Zeit vergangen, seitdem wir wissen, dass Zaid Elmallah nicht zu Borussia Dortmund wächst. Ich möchte deswegen nochmal gerne darauf eingehen, weil ich es gerade gesagt habe. Das war nicht ohne Grund die Sendung mit den meisten Klicks bislang in der Geschichte der schwarz-gelben Runde, sondern es lag auch daran, dass die Leute unglaublich viel Bock hatten auf dieses Thema, dass die eine Meinung dazu haben wollten, dass sie ihre Meinung auch in den Kommentarspalten geäußert haben. Wenn du jetzt die paar Tage zurückdenkst und natürlich auch weißt, was danach noch passiert ist mit anderen Transfers, hat sich das ein bisschen verändert? Deine Reaktion darauf, dass El Mala nicht zum BVB kommt, kannst du mittlerweile damit leben? Ist es vielleicht auch besser so? Wie ordnest du das ein?
Es ist tatsächlich der Hauptpunkt, dass man jetzt weiß, wie gut zweigleisig, finde ich, Dortmund und insbesondere Ole Burg anscheinend geplant hat. Das lässt für mich das Ganze nochmal in so einem ganz anderen Licht drücken. Also ich will jetzt auf jeden Fall nochmal betonen, dass ich El Mala sehr gerne bei Dortmund gesehen hätte. Ich halte ihn für einen sehr guten Spieler mit enorm viel Potenzial auch. Es hat sich die ganze Zeit hier die Frage gestellt, ob er dann tatsächlich jetzt schon diese Ablöse wert ist. Ich glaube, wir hätten unseren Rekordkauf mal ebenso um die 20, 25 Millionen gebrochen, je nachdem, welche Summe jetzt tatsächlich wahr gewesen wäre. Von daher, es wäre ein mutiger Schritt gewesen. Ich hätte es generell gefeiert, wenn Dortmund tatsächlich zu diesem Schritt bereit gewesen wäre, was sie ja waren. Und als es dann geplatzt ist, dachte ich, was passiert jetzt? Weil es sah schon so aus, als ob sie ihre volle Konzentration jetzt auf diesen Transfer gelenkt haben. Zumindest hat es medial so den Eindruck gemacht. Oder als dann die ersten Aussagen dazu kamen, am Spielfeldrand, glaube ich, war es direkt von Lars Ricken, dass jetzt kurzfristig dann doch was passieren würde und es tatsächlich dann auch so war mit Karezas jetzt, Konstantelias, über den wir ja gleich noch sprechen werden, auch Ferman, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt lieber El Mala gehabt hätte für den einen Spieler oder dann doch lieber jetzt, aktuell sind es diese drei, die ja alternativ geholt wurden. Anscheinend ist ja die ganze Transferstrategie neu ausgerichtet worden und ich bin sehr, sehr happy mit den Spielern, die wir jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen stattdessen geholt haben, auch wenn es so suggeriert wurde, dass es kein Plan B war.
Ja, das kann man natürlich hin und her diskutieren, ob das ein Plan B war. Du hast jetzt gesagt, Alternativen zu haben ist immer eine gute Sache und das hat mir persönlich auch extrem gut gefallen, wie schnell das ging. Du hast jetzt gerade aber auch nochmal betont, El Mala wäre ein toller Spieler für Borussia Dortmund gewesen. Da sind sich, glaube ich, ja, 98% aller BVB-Fans einig. Viele haben natürlich gesagt, ja, ist noch so jung und so viel Geld. Aber du hast auch gerade gesagt, es wäre mutig gewesen, das zu tun. Und das gefällt mir generell, eine neue Herangehensweise, eine frische Herangehensweise.
Auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, selbst sogar zu meinem Bruder gesagt. Man muss sich jetzt auch einfach mal in die Situation von Ole Burg reinversetzen. Er ist jetzt ein paar Monate in der Position bei Borussia Dortmund und konnte von dem in Anführungszeichen kleineren Elversberg und ist kurz darauf bereit, die absolute Rekordsumme für einen Spieler auszugeben. Das heißt, da muss ja auch irgendwo die volle Überzeugung da gewesen sein. Und ja, ich bleibe dabei, es war oder wäre ein sehr, sehr mutiger Schritt gewesen, den ich aber begrüße, weil wir uns gefühlt über Jahre hinweg so eine eigene Grenze gesetzt haben, wo wir Spieler verpflichten wollen, für welche Summe. Und der Markt ist leider so verrückt, dass man teilweise mehr ausgeben muss, um entsprechende Qualität auch zu bekommen. Und ich hätte es deswegen begrüßt. Jetzt sind wir wieder irgendwo bei dieser Grenze 30, 35 Millionen, aber trotzdem bin ich zufrieden mit dem, was geholt wurde. Ja.
Entscheidend ist am Ende immer, welche Qualität kommt. So, und wenn wir jetzt sehen, was für Spieler zu Borussia Dortmund gewechselt sind jetzt in den vergangenen Tagen, habe ich schon den Eindruck, dass jede Menge Qualität gekommen. Also können wir jetzt im Prinzip die El Mala-Nummer für uns hier im schwarz-gelben Umfeld abhaken, also einen Strich drunter und sagen, okay, haben wir halt nicht bekommen und weiter geht's?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, dass mit dem, was dann in kürzester Zeit präsentiert wurde, die Enttäuschung über den geplatzten El Mala-Transfer beiseite schieben kann. Davon bin ich überzeugt, ja.
Aber jetzt erst, nachdem die anderen beiden Deals in trockenen Tüchern sind? Oder wie war das dann bei dir in den, sag mal, ersten ein, zwei Tagen danach? Weil ich habe schon für mich gemerkt, boah, schade, den hätte ich gerne hier gesehen.
Ja, hätte ich auch. Wobei ich damals schon so ein bisschen zumindest zu bedenken gegeben habe, dass El Mala zumindest von meinem Empfinden bei Köln doch eine etwas andere Position spielt, als er bei uns vermutlich im System hätte spielen müssen. In diesem Halbraum ist bei Köln ja dann doch eher über die Außen gekommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, wer es gesagt hat, hat auch dann bestätigt, dass man das System womöglich ein bisschen hätte anpassen müssen. Vielleicht ist sogar jetzt ein Karezas ein besserer Fit für das System, was Kovac auch tatsächlich präferiert mit diesen beiden Halbraumspielern hinter dem Stürmer. Trotzdem war ich natürlich erstmal so ein bisschen geknickt, weil ich auch weiß, wie das so die letzten Transferperioden gelaufen ist. Hatte man ja jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass da so zweigleisig geplant wurde, wie es jetzt der Fall war. Du hast gerade gesagt, die Verhandlungen müssen ja auch schon mit Konstantelias zum Beispiel fast parallel zum Abschluss gebracht worden sein, ne? Weil so schnell, wie das passiert ist, waren die Sachen ja jetzt im Endeffekt schon auf Papier gebracht.
Ja, ich war auch überrascht. Also gefühlt war alles vorbereitet. Der ist dann direkt nach Dortmund gekommen, wurde ein bisschen aufgehalten.
Ja, das
ist natürlich auch eine wilde Nummer, da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber okay, es sind jetzt zwei absolute Hochkaräter gekommen, die zusammen ungefähr so viel Geld kosten, mehr oder weniger, wie es halt Almala gekostet hätte. Ist jetzt zumindest mal unsere Vermutung, die exakten Zahlen, die kennen wir ja nicht, aber man kann ja das ein oder andere lesen. Fangen wir mal mit dem Mann aus Griechenland an. Und damit ich nichts falsch mache, schaue ich hier direkt nochmal auf den, das mache ich ja ganz gerne, Wikipedia-Eintrag des Kollegen und sehe, also geboren am 5. März 2003 in Volos, irgendwo in Griechenland, keine Ahnung, wo es ist, so ehrlich muss ich auch sein. Offensives Mittelfeld und links außen kann er spielen. Das heißt, auch er, wie Karezas, auf mehreren Positionen anscheinend mehr oder weniger zu Hause. Das ist mal eine ganz gute Geschichte.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das sind von der Positionierung her doch beides eher, die sich im Zentrum etwas wohler fühlen, aber auf den Außen spielen können. Und das Schöne ist, ich glaube, Konstantelias, wenn ich es richtig gelesen habe, ist sogar beidfüßig stark. Ich glaube, Karezza ist dann doch der, der mit dem linken Fuß präferiert abschließt und die Vorlagen gibt. Aber trotzdem hast du dann jeweils den starken Fuß mit dabei auf diesen Halbpositionen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie sogar sehr gut ergänzen. Ich glaube, in dem Vorstellungsvideo hat er doch auch gesagt, dass wir im Vorfeld auch miteinander gesprochen haben. Sie scheinen sich über die Nationalmannschaft zu kennen und auch gut zu verstehen. Das muss man vielleicht auch betonen. Also könnte ein gutes Duo werden.
Ja, ich habe auch deswegen ein gutes Gefühl, weil manchmal, wenn du diese Videos siehst, wenn Spieler vorgestellt werden, dann hast du hinterher den Eindruck, na, ja, okay, da kommt jetzt ein neuer Spieler. Mir hat natürlich diese ganze Nummer um die Karezas-Präsentation extrem gut gefallen.
Ja.
Ich glaube, da hatten wir alle unseren Spaß dran. Aber was ich viel besser fand, war, dass er in diesem Video, wo er im Auto sitzt und dann nochmal ein paar Fragen beantwortet, sehr authentisch rüberkam. Und das war jetzt bei Yannis Konstantelias auch der Fall. Und das irgendwie, das macht mich zuversichtlich. Verspürst du auch so eine Art Zuversicht, was das angeht? Hast du ja gerade schon ein bisschen durchklingen lassen.
Ja, es ist auch heute auf der Pressekonferenz nochmal explizit von Lars Ricken auch bestätigt worden, dass gerade Karezas wohl wirklich nur zu Borussia Dortmund wollte. Und das war ja auch so ein Credo, was sie schon länger mal ausgerufen haben, dass sie nur Spieler verpflichten wollen, die sich wirklich auch voll und ganz dem Verein verrufen, ne? Und nicht noch parallel mit ein, zwei anderen Vereinen verhandeln. Das scheint bei Karezas der Fall gewesen zu sein. Bei Konstantelias habe ich es jetzt nicht explizit so rausgehört. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, so wie er sich jetzt präsentiert hat, so wie er sich gegeben hat, dass auch er richtig Bock auf Borussia Dortmund hat. Und das finde ich eine coole Sache und finde ich auch super wichtig, dass das so ist.
Ja, wir schauen noch mal ein bisschen auf die Zahlen von Konstantelias. Ist ja ganz interessant. Er war 2021, 22 mal ein Jahr nach Eupen ausgeliehen in die damals noch erste belgische Liga. Ich glaube, die sind mittlerweile abgestiegen. Und dann haben wir, ich fange jetzt mal 23, 24 an. Er hat auch in dem Jahr davor schon 30 Spiele gemacht. Aber hat er 34 Spiele, 9 Tore, dann 29 Spiele, 7 Tore. Vergangene Saison 24 Spiele, 8 Tore. Und er hat in den vergangenen 3 Saisons, jetzt muss ich mal rechnen, das sind 30, 41, 42, 40 Spiele im Europapokal gemacht. Also das ist ein Spieler, der auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, weil das ist eine junge Mannschaft, der ist auch noch verhältnismäßig jung. Er ist jetzt nicht irgendwie Ende 20, sondern ist Anfang 20, aber trotzdem schon mit Erfahrung. Gefällt mir.
Auf jeden Fall. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen und der gilt auch für beide. Auch wenn jetzt Konstantelias vielleicht schon ein bisschen älter ist, ich glaube 23 ist er, wenn ich mich nicht ganz vertue, ne? Karezas 19. Aber Konstantelias kommt aus der griechischen Liga. Da hat Karezas tatsächlich in Belgien ja schon auf einem etwas anderen Niveau dann auch performt. Trotzdem sind beide jung und beide müssen sich vielleicht auch noch so ein bisschen an das Niveau Bundesliga gewöhnen. Das ist ein Thema, was ich auch immer wichtig finde, nochmal zu erwähnen. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal bei den anderen Spielern drauf, die Borussia Dortmund so verpflichtet hat. Man braucht auch immer ein bisschen Geduld und Toleranz. Es wird nicht so sein, dass diese beiden Spieler jetzt die kommende Saison alle 3 Spiele auf High-End-Level performen werden. Das wird nicht so sein und das ist auch vollkommen normal.
Und das ist auch kein Problem, finde ich. Oder denkst du, dass das ein Problem sein könnte?
Nee, auf gar keinen Fall. Ich sehe nur, und das finde ich auch vollkommen legitim, weil die beiden Transfers können eine Euphorie auslösen. Das aber so suggeriert wird teilweise von den Fans, so was man so liest, dass natürlich die Erwartungshaltung jetzt schon so immens, immens hoch ist und auch der Erwartungsdruck an diese beiden Spieler, was Tore und vielleicht auch Assist angeht. Ich glaube, ja, sie werden performen, aber ich glaube auch, dass es durchaus das ein oder andere Spiel vielleicht auch mehr geben wird, als man jetzt vielleicht hoffen mag, wie auch immer man das formulieren will, die auch noch so leichte Leistungsdellen haben. Ich finde es immer nur wichtig zu erwähnen, weil wir haben es letzte Saison an Jude Bellingham, finde ich, ganz gut gesehen, was passiert, wenn die Erwartung an so einen jungen Spieler von vornherein viel zu hoch ist.
Ja, das hat natürlich, glaube ich, auch noch ganz andere Ursachen. Natürlich, sein Bruder hat hier vorher gespielt, aber ich habe da schon deine Meinung. Und deswegen finde ich auch gut, dass sie mit Joey Fährmann einen zweiten Spieler geholt haben, der noch ein bisschen älter ist, aber du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, wie die dann spielen können. Konstantelias beidfüßig, das ist schon mal, finde ich, eine Riesennummer. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal einen Spieler hatten bei Borussia Dortmund, der auf hohem Niveau, also bei dem man viel Erwartungen hatte, muss man jetzt erstmal sagen, der beidfüßig war. Kannst du dich erinnern?
Dembélé. Ist zumindest,
ja,
der erste, ist zumindest der erste, der mir einfällt, ja.
Ja, ja, aber das ist jetzt auch schon 10 Jahre her.
Ja, aber es ist der erste und nicht danach wüsste ich tatsächlich auch nicht. Müsste ich jetzt lügen, ja.
Ja, klar, der war natürlich phänomenal, müssen wir gar keine weiteren Worte drüber verlieren, nee. Sensationeller Spieler. Aber das ist in diesem Kader schon auffällig. Ich glaube, bei Sabitzer kann man auch sagen, dass er einigermaßen beidfüßig ist, aber gut, das ist ein Spieler, der bei Borussia Dortmund 5-6, ist jetzt überspitzt formuliert, liebe Leute, gute Spiele gemacht hat. Also,
ja.
Beidfüßig, dahinter ein Spieler mit Karezas. Ich weiß nicht, ob du die Saisoneröffnung gegen die Roma gesehen hast, ob du dir das Spiel angeguckt hast.
Ich war da, ja.
Ja, da habe ich dann von Freunden gehört, die im Stadion waren, boah, der Karezas, boah, er hat schon ein paar ganz gute Moves drauf.
Auf jeden Fall. Wie sagt man so schön, es ist ein richtiger Baller. Und ich glaube, das ist was, was uns jetzt letzte Saison und vielleicht auch schon die Saisons davor gefehlt hat. Einer, der einen unglaublich niedrigen Körperschwerpunkt hat, brutal wendig ist. Das hat man da, finde ich, gesehen, wie er sich aus den Situationen rausdreht. Er kann Spieler mal auf dem Papierdeckel rund spielen. Es war wirklich schön zu sehen und er hatte auch direkt das Füßchen in den ein oder anderen einleitenden Angriffen. Und das hat echt Fantasie für die Saison gemacht, muss ich ehrlich sagen, ja.
Ja, und deswegen hoffe ich schlage jetzt hier gerade nochmal was nach, weil da gibt es ja noch einen interessanten Jugendspieler, über den wir nicht gesprochen haben. Da weiß ich gar nicht, da gibt es, glaube ich, noch gar keinen Wikipedia-Eintrag, weil der zu jung ist. Kommen wir aber gleich drauf. Was mir bei den Szenen, die ich von Karezas bislang gesehen habe, sowohl gegen Arsenal als auch vom vergangenen Wochenende so gefällt, ist das, was du auch gerade erwähnt hast, diese Wendigkeit. Ja, auch mal auf kleinstem Raum Gegenspieler austanzen zu können und dafür aber nicht unbedingt Schnelligkeit zu benötigen, ja, weil du kannst manchmal auch Räume schaffen und ich glaube, das wird in diesem System von Niko Kovac auch unbedingt nötig sein, ohne Geschwindigkeit. Siehst du das genauso oder siehst du darin eine Schwierigkeit?
Ja und nein. Ich glaube, dass mit der Geschwindigkeit haben beide Spieler inne. Ich glaube auch Konstantelias ist jetzt kein Blitzsprinter, ne? Also er hat auch eine gewisse Grundschnelligkeit, aber jetzt keiner. Jetzt komme ich nochmal ganz kurz drauf, wie ein Elmaler, der wirklich auch über die Geschwindigkeit und Physis kommt. Ich glaube, das sind beides eher die über die Technik und die Spielintelligenz kommen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das funktioniert. Gerade auch, vielleicht kommen wir dadurch auch nochmal drauf zu sprechen, in Kombination mit einem Stürmer wie Gerassi, einem Stürmer wie möglicherweise Silva, ist eine interessante Konstellation. Uns geht so ein bisschen Geschwindigkeit vielleicht ab. Und das muss man irgendwo anders kompensieren. Und das ist genau das, was du sagst, dann eben diese Engbewegung auf engem Raum und Situationen kreativ zu lösen, mit Pässen, die vielleicht kein anderer gesehen hätte.
Ja, das ist das, wo ich so große Hoffnung habe, ja, dass das, ja, du hast jetzt gesagt, das ist ein Baller, dass das so eine Zaubermaus wird. Ja? Also so ein feines Füßchen, Gefühl fürs Spiel scheint er ja auch zu haben.
Auf jeden Fall. Und es scheint auch ein ganz kleiner Heißblüter zu sein. Ich glaube, Kovac wird ihn da vielleicht auch so ein bisschen einfangen müssen. Die Fans wiederum, zumindest gehöre ich dazu, feiern es auch irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Da waren so ein, zwei Situationen, wo er gefoult wurde, wo das Publikum dann nochmal so ein bisschen angeheizt hat. Aber du brauchst irgendwo auch so ein bisschen Ecken auf dem Platz. Und wenn er das ist, in Kombination mit dieser Technik, die man jetzt schon hat aufblitzen sehen, fände ich cool. Bin ich echt gespannt, wie sich das im Laufe jetzt dieser Spielzeit entwickeln wird.
Vergangene Woche hatten wir so ein paar Hot Takes und dann habe ich eine E-Mail bekommen von Michael, der hat mir geschrieben und ein Hot Take, den er hatte, war, Karezas will 12 oder mehr Tore in der kommenden Saison schießen. Das ist ein Hot-Take, mit dem ich mich ziemlich gut anfreunden kann.
Ja, du wirst jetzt lachen. Ich habe tatsächlich letzte oder vorletzte Podcast-Folge habe ich gesagt, Karezas ist der Vorlagengeber und mit noch ein bisschen Schwächen im Abschluss. Das war jetzt von mir so rein mit dem Blick auf die Statistik. Er hatte tatsächlich mehr Assists als Tore. Und dann haut er das Ding da gegen Arsenal raus und gegen Rom ja auch wieder selbes Prinzip, ne? Wie ein gewisser Arjen Robben von der rechten Seite reingezogen mit links ins lange Eck. Also ich glaube, wenn er da noch so ein Stückchen an der Präzision feilt, dann können wir da die Saison einige von diesen Abschlüssen sehen, ja.
Ja, am besten natürlich jetzt schon am Wochenende. Wir sprechen auch in dieser Sendung über den Supercup, was wir da erwarten können. Und an der Stelle direkt mal vorab, alles Gute an Jamal Musiala. Das ist eine Sache, die wir nicht unterschätzen sollten. Da leiden viel mehr Menschen in Deutschland drunter und auf der ganzen Welt, als das eigentlich bekannt ist. Und dann ist der Sport dann doch nicht so wichtig. Ich glaube, Geld verdienen muss er in seinem Leben sowieso nicht mehr zum jetzigen Zeitpunkt, sondern wir drücken ihm die Daumen, dass er vor allem gesund durchs Leben kommt und dann natürlich auch noch durch die tolle Karriere, restliche Karriere, die ihm noch vor der Tür steht, beziehungsweise die er noch erwarten kann. Also, über Konstantelis haben wir gesprochen. Was hat er für eine Rückennummer genommen? Die 45, ja? Ist schon ein bisschen wild, finde ich tatsächlich, aber ist mal was anderes anscheinend.
So hätte ich es jetzt auch betitelt. Das ist mal was anderes. Damit habe ich jetzt auch null gerechnet. Ich glaube, ich habe ein Bild gesehen, da hat er die 18 gehabt, die wäre auch noch frei gewesen. Die 10 ist auch noch frei. Ich weiß nicht, wie das mit der Vergabe der 11 ist. Ist ja sowieso vielleicht ein Thema für sich. Aber die 45 ist dann schon ein bisschen arg besonders. Vor allem, weil wir sowieso viele mit der 40er haben. Ne? Dadurch, dass so viele Jugendspieler hochgekommen sind. Die Rückennummern wurden ja jetzt offiziell bekannt gegeben. Ich glaube, unter 1 bis 11 sind es nur 6 oder 7 Spieler. Alles andere bewegt sich so in den oberen Regionen. Ja,
ja. Also ich finde es cool, weil es irgendwie ausdrückt, dass er ja, vielleicht extravagant ist und das dann auch aufs Spielfeld übertragen kann. Mal gucken, wie cool er auch ist dann auf dem Feld. Du hast bei Karezas gerade schon angesprochen, dass er die Zuschauer mitgenommen hat. Da habe ich richtig Bock drauf, dass Spieler dann, ja, Bellingham war vielleicht da so der Letzte davor, Haaland, die die Spieler, die auf dem Platz, die Leute auf der Tribüne so mitreißen. Ich glaube, dass wir das bei Borussia Dortmund sehr, sehr gut gebrauchen können. Bevor ich das jetzt vergesse, was wollte ich dazu noch sagen? Konstantelis, irgendwas hatte ich noch im Kopf. Habe ich natürlich jetzt gerade vergessen. Ging es noch um Karezas? Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein.
Bei Konstantelis also, wolltest du noch über den Transferablauf sprechen. Ich weiß nicht.
Ja, genau. Sehr gut. Gut, dass ich einen Gast habe, der hier aufpasst. Das gefällt mir. Der Ablauf, der war deswegen wild, weil es ja schon mal eine Zeit gab im vergangenen Jahr, wo ein Wechsel zum VfB Stuttgart im Raum stand und dann haben die Park-Ultras gesagt, nö. Das ist jetzt die kurze Zusammenfassung meinerseits zu dem Thema.
Ja.
Die haben da richtig protestiert, die haben damals dem Präsidenten ordentlich Druck gemacht und da gab es dann auch in den vergangenen Tagen einige interessante Tweets, einige interessante Posts bei Instagram. Dann gab es diesen Park-Fan, der ihn abgefangen hat. Da hat er ihm dann irgendwie noch das Handy hingehalten. Und
das war völlig wild, ja.
Ja, das ist wirklich, boah, ich weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll, aber vielleicht hast du eine Meinung dazu.
Ja, habe ich. Ich glaube, würde mich aber wundern, wenn die sich jetzt groß von deiner oder auch von euch Zuhörern da draußen unterscheidet. Also bei aller Liebe für Leidenschaft und das Verlangen, den Spieler irgendwo im Verein halten zu wollen. Ich fand es letztes Jahr gegen Stuttgart schon völlig daneben. Ich glaube, da war es dann, er war am Flughafen, ist dann zurückgerufen worden und kurze Zeit später hat er den Vertrag noch irgendwie verlängert. Ich glaube, so ähnlich war der Ablauf. Und jetzt standen sie auch wieder vor der Geschäftsstelle. Das ist auf jeden Fall mindestens 3 Schritte zu weit. Also jeder Spieler sollte frei entscheiden dürfen, wohin er geht. Ich glaube, man muss auch einfach anerkennen, dass in dieser Liga vielleicht so ein Stück weit entwachsen ist. Und ich finde, man muss das auch einfach aus der Perspektive des Spielers vielleicht sehen, dass man ihm damit die Chance hätte verbauen können, so wie letztes Jahr, einfach seinen Karriereweg zu gehen aus Leidenschaft und vielleicht auch so ein bisschen zu viel Stolz. Also für mich auf jeden Fall eine Sache, die geht gar nicht. Und es ging irgendwie ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja.
Das finde ich auch. Erstmal, der Spieler wurde ja nicht gezwungen, den Verein zu verlassen. Er hat ja dann auch gesagt, es war meine Entscheidung. Und was wir vielleicht nicht vergessen sollten, Steffen, ist die Tatsache, dass die Fanszene von Borussia Dortmund sehr eng verbandelt ist mit der Fanszene von Aris. Das ist der zweite Verein in Thessaloniki, der zweite große. Ja. Das spielt dann vielleicht auch nochmal eine Rolle, ne? Dass der jetzt ausgerechnet zu einem Verein wechselt, den die dann eher nicht mögen. Aber Eventuell ist das von mir jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, keine Ahnung. Sie wollten ja auch nicht, dass er zum VfB Stuttgart wechselt, von
das
daher.
Das habe ich jetzt im Kopf, ja.
Naja, das ist dann halt auch noch so mal ein Punkt, an den ich gedacht hatte. Also, dem Transfer gebe ich vorab erstmal eine 2+, weil wir müssen noch abwarten, wie er den Sprung in die Bundesliga schafft und so weiter. Und natürlich war er nicht die absolute Wunschlösung, sondern die danach. Auch so ehrlich müssen wir schon sein.
So würde ich es zumindest als Fan sehen, auch wenn es natürlich versucht wird, anders zu verkaufen, finde ich auch vollkommen legitim. Aber ja, es war die Alternative, aber ich glaube auch, diese Alternative kann uns sehr viel Spaß bringen.
Das glaube ich auch. Dann haben wir in Dortmund neu einen zweiten Spieler, der, ja, ich würde sagen, ein Spieler ist, der auf jeden Fall sehr viel Erfahrung mitbringt. Er hat um die 130 Spiele in der Eredivisie absolviert für die PSV Eindhoven, davor schon 71 Spiele für den SC Heerenveen, ist 27 Jahre alt und kommt aus den Niederlanden, heißt Joey Vermaan. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt, weil er kann auf der 6 und auf der 8 spielen. Er hat gesagt, wenn er weiter hinten spielt, ist er gerne der Spieler, der mit Steckpässen die Tore vorbereitet. Wenn er ein bisschen offensiver spielt, geht er auch gerne mal in den Abschluss. Und es gab, und das ist ja das Interessante, schon einen ersten Spieltag in den Niederlanden. Da hat er gespielt und hat er danach ein Interview gegeben mit der Aussage, ja, ein eventuell neuer Verein müsse sich dann jetzt doch beeilen. Das fand ich auch ganz witzig. Haben sie dann gemacht. Aber was sagst du zu dieser Verpflichtung auf einer Position, wo Borussia Dortmund meines Erachtens, und ich glaube, das sehen viele andere auch so, schon noch Bedarf hatte?
Ja, erstmal noch ergänzend, noch geiler als die Aussage, fand ich ja den Videoeinspieler von Dortmund, wo er dann gesagt hat, sie haben Gas gegeben. Das hat mir richtig gut gefallen. Also auch da wieder Daumen hoch auf jeden Fall an die Medienabteilung. Also die Verkündung der Transfers fand ich diesen Sommer auch echt stark. Ich fand diesen Transfer oder finde diesen Transfer bockstark, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist zwar nicht diese Holding Six, über die ganz oft in der Vergangenheit gesprochen wurde, dass die Borussia Dortmund fehlt. Ich nenne es jetzt hier mal ganz salopp so ein Abräumer und so ein Drecksack hinten, der die Sachen sauber hält. Ich glaube, da ist auch die Aussage getroffen worden, dass man die in dem System einer Fünferkette auch nicht unbedingt braucht. Aber er bringt was mit, was Borussia Dortmund, finde ich, trotzdem definitiv gefehlt hat. Und das ist die Passstärke eine Reihe vor Schlotterbeck. Also es war ja zumindest mein Empfinden letzte Saison so, dass oft Nico Schlotterbeck derjenige war, der die langen Bälle nach vorne gespielt hat, rechts raus auf Riasson. Das war ein Mittel, was wir sehr oft gewählt haben. Und das Mittelfeld wurde oft überspielt. Ich finde, mit Vermaan oder Vermaan, wie man ihn dann auch ausspricht, kriegen wir einen Spieler, der das Ganze ein Stückchen weiter mehr ins Mittelfeld verlagert. Und er könnte tatsächlich der Ballverteiler sein, wie ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt wirklich 1:1 passt, ist aber der mir jetzt als erstes in den Kopf gekommen ist, wie ein Nuri Sahin damals, der auch nicht über die Schnelligkeit gekommen ist, sondern eine unglaubliche Passstärke im Kurz und auch in den eröffneten Bällen nach vorne hatte. Und genau das ist er. Und das Erstaunliche finde ich daran, obwohl er ja eigentlich eher so zwischen 6 und 8 pendelt, hat er in seinem Portfolio echt noch ein gutes Scoring-Output nach vorne. Ich glaube, der letzte Saison 14 Tore gemacht und 8 Assists. Das ist eine Kombination, die finde ich sehr, sehr selten. Und echt brutal stark. Und noch eine Ergänzung, ich glaube, dass Metscher und Joe Bellingham eher die Ballträger sind. Eher so die Achter, die Box-to-Box-Spieler sind, den Ball von hinten nehmen und nach vorne tragen. Und Vermaan ist dann eher der, der vielleicht den Ball spielt, lang nach vorne raus. Und das hat uns gefehlt. Ich finde es einen super starken Transfer.
Jetzt war aber in der vergangenen Saison ganz oft die Kombination Metscher-Bellingham. Und da haben halt viele auch das gesagt, was du gesagt hast. Insbesondere bei Bellingham, weil Metscher einen Tacken weiter vorne gespielt hat. Ja, bei Bellingham, da gibt's gar keinen richtigen Output. Da passiert ja nichts. Der läuft da irgendwie ein bisschen von rechts nach links, von vorne nach hinten und umgekehrt. Und das ist uns irgendwie zu wenig. Erstmal hinkt massiv der Vergleich mit seinem älteren Bruder, weil der ganz anders Fußball spielt. Der geht viel mehr ins 1 gegen 1. Der ist viel offensiver. Das haben wir jetzt auch bei der Weltmeisterschaft gesehen. Der ist ja gefühlt manchmal eine hängende Spitze. Und da finde ich, dass der Vergleich nicht fair ist. Und du hast natürlich recht, wenn dann mit Vermaan einer kommt, der genau dahinter agieren kann, ist es der Spieler, der Borussia Dortmund gefehlt hat. Der hat auch schon Champions-League-Erfahrung. Eindhoven spielt jedes Jahr Champions League. Begeistert dich dieser Transfer noch mehr als der von Konstantelias?
In gewisser Weise ja, weil ich glaube, dass das ein Puzzleteil ist, was uns gerade im zentralen Mittelfeld gefehlt hat. Ich hatte es eingangs gesagt, als ich über ihn gesprochen habe, dass das Mittelfeldgefühl letzte Saison bei uns oftmals so ein Stück überspielt wurde. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass das mit ihm wieder mehr zum Kern unseres Spiels wird und wir auch es schaffen, mehr aus dem Zentrum hinaus unsere Spieler irgendwo in Szene zu setzen. Wobei ich mich wirklich frage, für wen er dann letztendlich tatsächlich spielt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er auch in irgendeiner Weise einen Matcher verdrängen würde. Jetzt hast du aber eingangs gesagt, die Pressekonferenz heute hast du noch nicht gesehen. Da hat Niko Kovac ihn aber sehr ähnlich mit Felix Metscher gesehen, der die Bälle fordert und dann verteilt, und hat Joe Bellingham eher so in das Vergleichsprofil mit einem Sabitzer gesetzt, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist jetzt anders, als ich mir vorgestellt habe, weil ich mir dann doch eher gedacht habe, dass er vielleicht eher so mit Joe Bellingham um die Position neben einem Felix Metscher konkurriert. Es klang jetzt da zumindest vom Vergleich ein bisschen anders. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das dann in der Realität darstellt.
Wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe und wenn du dann Niko Kovac richtig zugehört hast, das weiß ich ja nicht. Das kann ich auch
hören
sein,
sagen,
dass das,
ja?
So, dass das nicht so gewesen ist. Aber Spaß beiseite. Es könnte ja dann tatsächlich sein, dass immer nur Fährmann oder Metscher spielt. Das würde mich schon stark wundern.
Würde es mich auch. Auf der anderen Seite fand ich es irgendwo bemerkenswert, dass Joe Bellingham doch der war, der zumindest in der Vorbereitung auch so ein bisschen ins Rampenlicht gestellt wurde, zumindest hatte ich so den Eindruck, jetzt kann es auch da wieder am Nachnamen liegen, ne, dass er in Asien da auch viel Aufmerksamkeit und Spotlight bekommen hat. Aber ich hatte vor dem Transfer schon das Gefühl, dass ein Joe Bellingham so ein bisschen mehr in diese Verantwortungsrolle reingebracht werden soll, mehr Verantwortung. Er selber hat sehr selbstbewusste Interviews gegeben, dass man von ihm und Metscher die Saison viel erwarten kann, was ich auch cool fand. Ich mag dieses selbstbewusste Auftreten. Aber trotzdem, von meinem Gefühl ist es eher Joe Bellingham, der vielleicht mit Fährmann da in Konkurrenz steht. Weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, kannst mich gerne korrigieren, dass ein Fährmann jetzt geholt wurde, um sich mit einem Felix Metscher abzuwechseln.
Ich glaube nicht, dass er den Transfer gemacht hätte. Okay, da kann man nie so genau beurteilen, aber ich glaube nicht, dass er den Transfer gemacht hätte, wenn man ihm gesagt hätte, pass mal auf, du bist jetzt hier der Ersatz für Felix Metscher. Weil das kann ja nicht der Anspruch eines 27-jährigen Fußballprofis sein.
Ganz genau.
Also dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, und er hat das ja auch bewusst gesagt, ich bin ein Spieler, der sowohl auf der 6 als auch auf der 8 spielen kann. Naja, also ich finde, das ist ein guter Deal. Nochmal, Ausstiegsklausel bei der PSV soll rund 21,5 Millionen Euro betragen haben. Das ist für das Geld, finde ich, echt ein guter Deal. Hat auch schon Länderspiele für die Niederlande, aber hat sich mit dem letzten Trainer, mit Ronald Koeman, nicht ganz so gut verstanden. Und deswegen hat er auch nur 23, 24 Länderspiele absolviert, einen Treffer erzielt. Er war mir jetzt auch nicht irgendwie im Gedächtnis geblieben von der Europameisterschaft 24. Ich weiß gar nicht, ob er da im Kader gewesen ist. Da gucke ich gerade mal nach. Das steht doch bestimmt hier.
Also ich hatte aber auch bei ich hatte auch bei Transfermarkt gelesen, ehemaliger Nationalspieler. Ich konnte mir auch keinen Reim drauf machen, aber mit der Begründung ist es zumindest irgendwo erklärbar, ja.
Er hat zweimal den niederländischen Pokal gewonnen, einmal ist er Meister geworden, zweimal den Supercup. Konstantelias übrigens einmal Meister, einmal Pokalsieger. Die wissen also auch, was es braucht, Titel zu gewinnen.
Ja, sehr gut.
Du hast jetzt eben gesagt, natürlich braucht es ein bisschen Zeit, aus Belgien und aus Griechenland in der Bundesliga anzukommen. Wir wissen, viele Spieler haben es geschafft von der Eredivisie in die Bundesliga. Donny Malen ist damals aus Eindhoven nach Dortmund gekommen und ich hatte das Gefühl, über die ganze Zeit hat er nie so richtig gezündet. Ich habe irgendwie damals von dem mehr erwartet. Was glaubst du, wie wird das hier funktionieren mit der Anpassung vom niederländischen Fußball, der dann doch nochmal ein anderer ist als der in der Bundesliga?
Ich glaube, bei Malen kann es auch so ein Stück weit dran gelegen haben, dass er so ein bisschen auch positionsanders eingesetzt wurde als damals in den Niederlande. Dass vielleicht deswegen dieser Output nicht ganz so war, wie man sich vielleicht erhofft hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ein Fährmann genug Qualität hat, dass man diesen Unterschied der Ligen bei ihm jetzt zumindest nicht merkt und er sehr schnell Fuß fassen wird. Ich weiß nicht warum, ich habe bei ihm ein sehr gutes Bauchgefühl.
Er hat auch internationale Erfahrung, insgesamt 44 Europapokalspiele und dabei 7 Tore erzielt. Das ist jetzt nicht alles einzeln aufgelistet in die unterschiedlichen Wettbewerbe, aber er hat auch Champions League Erfahrung, so viel wissen wir. Und Er ist absoluter Stammspieler gewesen, vergangene Saison 8 Tore in der Liga bei 30 Einsätzen. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Welche Note gibst du diesem Transfer? Ich war ja eben mit einer, ich sag mal, 2+ bei Konstantelias dabei. Gehst du hier nochmal ein bisschen höher?
Ich hätte jetzt gesagt zwischen 2+ und 1-. Wie gesagt, es ist jetzt ein reines Bauchgefühl. Ich kann mich auch irgendwo täuschen. Vielleicht doch auch eher eine 2+, weil ich mich noch nicht so ganz damit abgefunden habe, wo er jetzt dann tatsächlich spielt. Wenn ich für ihn jetzt die Position hätte, wo ich wüsste, da würde er jetzt Stamm spielen, wäre es vielleicht eine 1-. So sage ich jetzt erstmal 2+, weil ich mir doch ein bisschen offen halten werde, wie sich das dann in der Realität abbildet.
So, und dann haben wir noch ein bisschen was an weiteren Informationen. Wir haben ja bei Borussia Dortmund auch einige junge Spieler im Kader und es steht der Wechsel bevor von Roberto Scaglione vom FC Genua, ein junger Spieler, der noch 16 Jahre alt ist. Und ich habe mich mal ein bisschen umgehört in Italien und wurde auch kontaktiert von einem Freund aus meiner Zeit damals in Genua, der auch großer FC Genua-Fan ist. Und der hat gesagt, boah, das ist ein bombastisch guter Spieler. Also wenn der nach Dortmund wechselt, meine Güte, da hat Borussia Dortmund einen echt guten Fang gemacht. Und was man liest, Borussia Dortmund wartet noch auf eine Bestätigung seitens der FIFA, weil er noch 16 Jahre alt ist und deswegen eigentlich bei internationalen Transfers, da gibt es eine besondere Regelung, die muss beachtet werden. Er soll 1 Million Euro kosten. Das ist natürlich auch dann ordentlich Geld für einen 16-Jährigen, der kaum Einsätze bei den Erwachsenen hatte bislang, aber er hat schon Serie A gespielt und alle schwärmen irgendwie von ihm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Steffen, was mich freut ist, da sind jetzt einige Namen, da hätte man vor 3-4 Monaten überhaupt nicht mit gerechnet und das gefällt mir. Wir haben doch die ganze Zeit gefordert, die müssen mal irgendwie wieder welche Spieler holen, die nicht so im Fokus stehen, nicht immer Spieler aus der Premier League, nicht immer irgendwie Spieler von Chelsea ausleihen und das machen sie jetzt.
Ja. Ich habe mich auch ein bisschen umgehört, weil spielen gesehen habe ich ihn tatsächlich jetzt so noch nicht, aber wenn ich es richtig gelesen habe, war Scaglione mit 15, glaube ich, schon zweimal in den Profikader berufen worden bei Genua. Ne, es war der jüngste Spieler, glaube ich, der Vereinsgeschichte mit einem Profi-Einsatz, meine ich dann auch.
Ja,
so und ich glaube, man sagt auch über ihn, beidfüßig stark, einer, der auch extrem stark zwischen den Linien vorne ist und man erwartet von ihm wirklich eine große Karriere, wenn seine Entwicklung so weitergeht. Von daher, bockstarker Transfer. Und ich glaube, das ist das, was Dortmund auch meinte mit dem Satz, den haben sie letztes Jahr, meine ich, schon gesagt, wir müssen wieder früher dran sein. Und damit meinten sie nicht monatlich, dass die Transfers nicht April, Mai abgeschlossen sind und schon im Februar, Januar, sondern vom Alter her. Weil er ist ja nicht der erste Spieler, den wir jetzt so jung geholt haben diese Saison. Wir haben Yamamoto geholt, Pelaye mit Kaufoption, der jetzt schon irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir haben einen Kanté für die Innenverteidigung geholt, dem man auch ein super Potenzial voraussagt. Ein Linksfuß als Innenverteidiger, immer gern gesehen, der physisch stark ist. Und ich glaube, Ole Boek hat dieses Transferfenster mit dem Zusatz Weitblick gemacht. Wir haben jetzt schon Spieler geholt, die jetzt in den U-Mannschaften Erfahrungen sammeln können, die aber eine Perspektive haben, ich sag mal, kurz- bis mittelfristig auch den Sprung in die erste Mannschaft zu machen. Und wir haben jetzt schon gefühlt mehr junge Spieler im Kader als die letzten 3-4 Jahre zusammen. Also Inacio, Albert, Mane hat sich super entwickelt. Wir haben jetzt mit Duarte gerade einen Profivertrag unterzeichnet, der jetzt auch feste Nummer gekriegt hat und anscheinend fest eingeplant wird. Schöne Vorbereitungen gespielt. Also das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe lieber einen Jungen aus der eigenen Jugend, dem ich 1-2 Jahre mehr Zeit gebe, als einen teuren Transfer von extern.
Und gefühlt gibt's ja auch aktuell so viele Talente bei Borussia Dortmund, dass man eine eigene Mannschaft damit auf die Beine stellen könnte. Das kommt ja auch noch dazu. Jetzt ist es aber so, bei Justin Lerma, da wurde ja schon gesagt, der braucht wohl noch ein bisschen Eingewöhnungszeit und eventuell denkt man über eine Leihe nach. Kannst du das aufgrund seiner Position und auch seiner Herkunft nachvollziehen?
100%. 100%. Gerade die Spieler, die, sag ich mal, aus diesen kulturellen Ländern kommen, ich glaube, sympathisch wurde auch gesagt, dass er vielleicht noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Da geht es ja nicht um das körperliche, physische, sondern auch um das sprachliche, die Eingewöhnung. Ich finde den Move mit einer möglichen Leihe echt gut. Der ist noch brutal jung. Ihm geht dafür keine Zeit verloren. Lieber da Spielpraxis sammeln, als bei uns die ganze Saison irgendwo hinten anzustehen, kann ich vollends nachvollziehen. Und ich finde, das ist auch ein gutes Spiegelbild auf alle anderen Jugendspielern, was ich auch eingangs gesagt habe, man muss sich einfach in Geduld üben. Ja, wir haben in der Vorbereitung jetzt viele Jugendspieler ausprobiert, auch gesehen, wie so ein Mirza auch rechts, der auch einen tollen Eindruck gemacht hat, aber man konnte jetzt nicht erwarten, dass auf einmal alle in die erste Mannschaft kommen, sondern die müssen peu à peu rangeführt werden, behutsam aufgebaut werden und vor allem den Druck nicht zu groß werden lassen. Und ich finde, bei Lerma, da jetzt aber drauf zurückkommen, wenn er denn verliehen wird, kann ich voll nachvollziehen.
Na, also insbesondere, weil es natürlich auf seiner Position jetzt schwierig wird, wenn dann nochmal Neuzugänge kommen, die im zweistelligen Millionenbereich gekostet haben, dann ist es natürlich dann auch klar, wer am Ende spielen wird. Und ja, kulturell, sprachlich ist das natürlich was ganz anderes als in Südamerika. Deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn man darüber nachdenkt. Vielleicht kann man ihn zum Beispiel, das würde sich ja sprachlich und kulturell dann doch ein bisschen anbieten, die zweite spanische Liga ausleihen, ja, wo auch die Perspektive dann so ist, dass er spielt. Weil das, glaube ich, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Eine Ausleihe, die bringt jetzt nichts, wenn er dann da irgendwie auf der Bank sitzt.
Auf jeden Fall. Also das ist Grundvoraussetzung, dass er irgendwo hinkommt, wo er spielt. Ich meine, wir haben genug Leute in der Vergangenheit gehabt, die irgendwie nicht den Erfolg hatten, den wir uns erwünscht haben. Von daher, da sollte man jetzt besonders darauf achten, dass er da irgendwo hinwechselt, wo er tatsächlich auch seine Spielzeit bekommt, um sich zu entwickeln.
Oder bei der U23, ja, das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Es sind so viele junge Spieler, die noch in der U23 spielen können, auf einem unglaublich hohen Niveau. Einige sollen ganz bewusst halt schon bei den Profis mit dabei sein. Du hast aber Enzo Duarte schon angesprochen, hat einen Profivertrag unterschrieben. Ist ja der jüngste Nationalspieler in der Geschichte Luxemburgs, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
So habe ich es auch gelesen.
Ja, falls das falsch sein sollte, Asche auf mein Haupt, aber ich glaube, es stimmt. Und der hat sich ja richtig in den Vordergrund trainiert. Ja, das ist auch mal ganz entscheidend, wie präsentierst du dich im Training. Da muss er einen Bombeneindruck gemacht haben. Es gibt noch die Gerüchte um Hector Ford, der dem FC Barcelona gehört. Rechtsverteidiger, kann aber auch links spielen, wäre ein Backup für Riasson, weil ich noch nach wie vor damit große Bauchschmerzen habe, Maxi Bayer auf der Schiene links oder rechts zu verschwenden. So plakativ sage ich das jetzt mal. Wie ist denn deine Sicht auf diese Dinge?
Kann ich nur so unterstreichen. Ich hoffe, dass Bayer nicht Opfer seiner Vielseitigkeit wird. Ich glaube, so kann man es betiteln. Er hat seine Stärken ganz klar in der Offensive. Er bringt was mit, was uns da auch fehlt. Wir haben über das Tempo gesprochen. Er ist einer, der Tempo mitbringt, die tiefen Läufe anbietet. Er ist nicht umsonst aufgrund dieser Saison auch für die Weltmeisterschaft nominiert worden, aufgrund seiner guten Leistung. Ja, er hat auf den Außenpositionen ausgeholfen. Er hat es auch verhältnismäßig gut gemacht dafür, dass es nicht seine Paraderolle ist. Aber ihn jetzt fest da als Alternative, insbesondere rechts, wo er wirklich gerade noch ein Vakuum ist hinter Riasson, einzuplanen, halte ich auch für zu dünn. Weil ich kann dieses Argument nicht so ganz nachvollziehen, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt hier mit Svensson und Riasson so zwei Dauerläufer und Maschinen. Das kann letzte Saison richtig gewesen sein, aber es kann immer eine Verletzung kommen. Auch eine, die mal längerfristig dauert und dann stehst du nämlich blöd da. Ich glaube, da muss zwingend noch was getan werden. Ich fände es sonst zu blauäugig.
Ich fände es auch blauäugig. Ich würde sagen, dass es irgendwie ein Risiko hat, weil Riasson kommt von der Weltmeisterschaft, hat da immer auf dem Platz gestanden, hat in der Rückrunde die ganze Zeit auf dem Platz gestanden, weil Jan Couto einfach nicht mehr in die erste Elf kam. Und deswegen fände ich es schon nicht schlecht, wenn es da noch eine Alternative gäbe, die auf gar keinen Fall Maxi Bayer heißt, weil, und das ist dann quasi unser letztes Thema, bevor wir gleich dann zu den Hörerfragen kommen, und das ist eine Menge, da geht es auch nochmal um das Thema Geschwindigkeit zum Beispiel. Und zwar ist es so, dass ein Verkauf von Fabio Silva im Raum stehen soll und die mögliche Option wäre dann, Nick Woltemade auszuleihen von Newcastle United. Da müssen wir auch nicht drum herum reden, der ist eigentlich ganz solide da reingekommen und am Ende lief da gar nichts mehr. Seine Weltmeisterschaft war weit davon entfernt von dem, was er vorher in der Nationalmannschaft und auch beim VfB Stuttgart gezeigt hat. Ist das ein Deal, den du so unterschreiben würdest? Wenn jetzt jemand kommt und zahlt, keine Ahnung, 20 Millionen für Fabio Silva, Nick Woltemade ausleihen, ich biete dir das an, lieber Steffen, und dann sagst du, mach ich oder nee, ich behalte lieber Silva noch ein Jahr und guck, wie es weitergeht mit ihm.
Finde ich schwierig, weil ich von vornherein kein Freund davon bin. Ich sag mal so, es wäre ja eine Alternative zu Guirassy. Guirassy wurde letzte Saison von Kovac auch extrem der Rücken gehalten. Keine Ahnung, ob er vielleicht auch noch wechselt. Lassen wir mal offen stehen. Aber es wäre eine Laie ohne Aussicht, den fest zu verpflichten. Also ich glaube, selbst da wird es keine Kaufoption geben, die Borussia Dortmund zahlen kann, um einen Nick Woltemade von Newcastle United loszueisen. Und ich glaube, die Ansätze von Silva, die waren gar nicht so verkehrt. Er war immer bemüht, er war tatsächlich als Joker letzte Saison effektiver als Starter. Das gehört auch zur Wahrheit. Da muss es dann doch irgendwo auch noch so eine kleine Sache mit der Fitness gewesen sein. Trotzdem halte ich Silva für einen guten Stürmer. Ich habe aber auch nochmal nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob es dir auch bekannt war. Er hat bis jetzt aber noch nicht geschafft, mehr als 10 Tore in einer Saison zu schießen bei seinen Stationen vorher, auch vor Borussia Dortmund. Und Dortmund braucht einen Stürmer, der dir eigentlich mindestens 15, wenn nicht sogar 20 Tore die Saison liefert. Ich weiß nicht, ob er das schafft, aber ich könnte mir vorstellen, dass er gerade in Kombination mit Konstantelias und Karezas sehr gut funktioniert. Vielleicht sogar besser als ein Gerassi, der ja dann doch eher von Flanken lebt. Um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt bin ich ein bisschen ausgeschiffen. Ich würde Silva eigentlich gerne noch die weitere Chance geben, weil ich ihn eigentlich nicht für so verkehrt halte, wie er teilweise gesehen wird.
Jetzt biete ich dir einen anderen Deal an. Ja, du bist weiterhin Manager von Borussia Dortmund, eine Mischung aus Lars Ricken und Ole Burg, so siehst du auch aus. Na, kleiner Spaß. Aber ich biete dir an, Gerassi geht, Sabitzer geht, Chukwuemeka geht, Silva geht. Und dafür kommen Woltemade und Trisoldi. Machst du den Deal? Ja, habe ich dich jetzt aber schnell überzeugt.
Ja, weil ich Trisoldi die ganze Zeit vorher auch im Kopf hatte. Wenn ich zwischen Trisoldi und Woltemade entscheiden müsste, ganz klar auf der Seite von Trisoldi. Ich finde sein Profil echt spannend. Es ist auch einer, der sich sehr gerne im Strafraum aufhält, aber irgendwo auch mitspielender Stürmer ist. Und ich glaube, das kann er besser als ein Gerassi, weil ich stelle die These auf, ein Gerassi muss mindestens 20 Tore pro Saison machen, um das Defizit im Spielerischen irgendwo aufzufangen, weil ich habe zumindest den Eindruck gehabt, dass er sich letzte Saison echt schwer getan hat, ins Spiel eingebunden zu werden. Er ist für mich ein brutal starker Abschlussspieler im Strafraum und das im Spiel bringt ein Trisoldi mehr mit. Und dahinter dann Woltemade als Laie zu haben, würde ich so unterschreiben, ja. Gerade weil bei Chukwuemeka, ich weiß nicht, vielleicht siehst du es anders, das Versprechen ist größer als die tatsächliche...
Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber nein, sehe ich nicht anders.
Nein, nee, das Versprechen, das Potenzial ist größer als die gezeigte Leistung über den Zeitraum, den er jetzt auch schon bei uns ist. Also wenn da sich vielleicht noch ein Abnehmer für findet, würde ich jetzt auch nicht nein sagen.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Jetzt habe ich eben gelesen, er trainiert dann wieder, aber das ist ja der Klassiker. Ne? Er trainiert jetzt wieder und das war es mehr oder weniger. Er hat noch nie irgendwie mal ein paar Spiele am Stück gemacht. Er hat noch nie irgendwie so richtig überzeugt, über 90 Minuten sowieso nicht. Gibt es unterschiedliche Gründe. Aber es ist insgesamt, jetzt muss ich nochmal gerade, da muss ich in so einen Channel rein, glaube ich, ne? Ja, so ist es richtig. Es ist insgesamt dann schon schwierig, was die Personalsituation sonst angeht für den Supercup. Ausfälle nach wie vor Emre Can und Nico Schlotterbeck. Waldemar Anton ist nach Trainingssteuerung wieder einsatzbereit. Bayer ist zurück im Training. Chukwuemeka trainierte erstmals mit der Mannschaft. Vielleicht ist er eine Alternative für das Wochenende, hat Nico Kovac gesagt. Und Kovac sieht keine Notwendigkeit, die beiden Neuzugänge Konstantelias und Fermann nicht mit in den Kader zu nehmen. Warum auch? Also die waren ja auch in der Saisonvorbereitung. Deswegen, das verstehe ich dann ganz oft nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verstehe es ganz oft nicht, wie das sein kann, dass Spieler neu zu einem Verein kommen und dann heißt, ja, die müssen erstmal aufs Level gebracht werden. Ich meine, die haben sich gerade mit einem anderen Verein auch auf die Saison vorbereitet.
Und die hatten sogar doch schon Spielbetrieb. Hatten nicht beide schon auch tatsächlich Pflichtspiele? Ja. Also von daher, das wäre jetzt für mich überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen, wenn man gesagt hätte, wir nehmen sie noch nicht mal mit. Also Startelf muss man gucken, aber dass sie zumindest Teil des Kaders sind, finde ich jetzt, hätte es keinen Grund gegeben für mich, der dagegen spricht, es sei denn, sie hätten eine Blessur.
Ja, absolut. So, dann schauen wir mal. Und bevor wir zu den Hörerfragen ganz konkret kommen, für euch nochmal der Hinweis. Ihr möchtet die Schwarz-Gelbe Runde unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Schickt auch gerne weiter eure Geschichten. Ich habe weitere Geschichten von euch bekommen. Vielen Dank dafür an info@schwarzgelberunde.de für so ein Buch, das ich sicherlich nicht mehr dieses Jahr schreiben werde, aber ich muss weitere Geschichten sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ich auf genug Geschichten komme, weil sonst ist das Buch zu dünn und das möchte ich ja auch nicht. Und dementsprechend also schickt gerne weiter Geschichten. Unterstützt dieses Format. Das könnt ihr tun mit einer Spende. Ihr könnt aber auch sagen, ihr möchtet lieber einfach nur so zugucken oder zuhören, aber dann könnt ihr trotzdem abonnieren, sowohl bei den ganzen Podcatchern oder was auch immer ihr da nutzt, Spotify, Apple Podcast, wie auch immer. Das ist eine gute Sache, aber vor allem bei YouTube reinschauen. Das ist für mich die einfachste Sache. Ja, ich weiß, da läuft zwischendurch Werbung, aber ich glaube, das ist für euch nicht ganz so schlimm, wenn ihr da ein gutes Format konsumieren könnt und ihr könnt da liken, ihr könnt kommentieren, ihr könnt es anderen Kindern schicken, man kann da hypen. All das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Macht das ruhig, das hilft dieser Sendung weiter. Und ich habe auch schon für die nächsten 3 Ausgaben tolle Gäste. Einer war schon mal hier und 2 noch nicht. Und die haben, glaube ich, eine Menge zu erzählen. Zum Beispiel der Gast, der kommende Woche mit dabei ist. Da können wir da ganz ausführlich auf die neue Saison schauen, die ja dann ganz offiziell startet, auch wenn der Supercup natürlich auch schon ein offizielles Spiel ist. So, Hörerfragen. Da muss ich sagen, erstmal, ich bin begeistert, wie ihr euch immer mehr beteiligt von Sendung zu Sendung. Und es wurde auch gefragt, wer ist das? Ich glaube, mittlerweile habt ihr den Gast einigermaßen kennengelernt. Und wir haben schon ein bisschen eine Frage von Danny beantwortet, denn der würde gerne wissen, was für und gegen eine Leihe oder einen Verkauf von Fabio Silva spricht. Deswegen müssen wir, glaube ich, da nicht nochmal drauf antworten. Das hast du ja gerade schon gemacht. Hier wird nochmal das Thema Sancho aufgemacht. Deswegen von dir nur ganz kurz eine Aussage dazu. Du hast ja eben gesagt, 10 und 11 sind noch frei. Erste Frage, nur mit Ja oder Nein beantworten. Würdest du ihn gegen Ende des Transferfensters nochmal verpflichten? Glaubst du, Borussia Dortmund wird ihm am Ende des Transferfensters nochmal verpflichten?
Nein.
Und jetzt würde ich gerne wissen, warum du denkst, dass das nicht passieren wird.
Weil es Ole Borg in der Vergangenheit, also jetzt in den letzten Wochen, finde ich, richtig gut gemacht hat, ich sag mal in Anführungszeichen Altlasten loszuwerden. Er hat wirklich aufgeräumt und wir haben einen neuen Weg eingeschlagen. Und es passt vielleicht jetzt nicht so ganz in das, was jetzt gerade angestoßen wird. Junge, hungrige Spieler zu verpflichten, die dem Verein auch irgendwo ein neues Gesicht geben sollen. Da jetzt auf Jadon Sancho zurückzugreifen, ich glaube nicht, dass das passiert. Wobei ich immer noch sage, ist ein Bedarf da? Wir haben gerade gesagt, ein Lerma wird möglicherweise verliehen, ein Inacio ist doch super, super jung. Wäre es eine Wette, die bei finanziellen Rahmenbedingungen für mich einzugehen wäre? Aber ich glaube nicht, dass das passiert.
Ja, ich diskutiere da oft mit Freunden drüber und normalerweise sage ich immer, wir reden ja auch vom Fußballgeschäft, vom Profigeschäft, Entscheidungen dürfen nicht mit dem Herzen getroffen werden, sondern müssen mit dem Kopf getroffen werden und vielleicht auch jetzt mit den ganzen Möglichkeiten, mit den Spielern, die verpflichtet wurden. Matthias Albert haben wir ja noch, oder Albert, mein Gott, ich muss mich da mal erkundigen, wie er denn auch selber ausgesprochen ja. werden möchte. Samuele Inacio ist auch ein fantastisches Talent, von dem möchte ich ja auch genug sehen oder wollen wir alle genug sehen in der kommenden Saison. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wann sollen diese Spieler Spielzeit bekommen, wenn man dann auch noch Jadon Sancho verpflichtet? Also ich kann schon die Leute verstehen, die sagen, nee, war eine tolle Zeit, aber nicht nochmal. Viele Fragen zu Niko Kovac. Wie siehst du denn die Entwicklung seit seines Amtsantritts hier in Dortmund?
Das, wofür er steht, hat er, finde ich, mit Bravour in die Mannschaft gebracht. Die Mannschaft war fit. Wir haben so wenig Verletzungen, gerade Muskelverletzungen gehabt, wie schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und die größte Baustelle in der Vergangenheit hat er erfolgreich geschlossen. Das ist die Defensive. Also die defensive Stabilität, auch gerade in der Bundesliga letzte Saison, war brutal stark und das kann man ihm einfach nicht in Abrede stellen. Er muss jetzt, finde ich, für sich auch irgendwo den Schritt in Richtung mutiger irgendwo zulassen. Er hat ein sehr enges Korsett und gerade auch so ein Carrezas muss, glaube ich, vorne auch die Freiheiten haben, um sich einfach entfalten zu können. Und ich bin gespannt, ob Kovac es schafft, das Ganze, ich sag mal, ein Stück weiter nach vorne zu verschieben, ein Stück weit mutiger für Offensivfußball zu sein. Er hat jetzt von Ole Borg eine Riesenchance bekommen mit den Transfers, die getätigt wurden, sich da zu zeigen. Wenn er es nicht schafft, weiß ich nicht, ob er die Saison durchsteht. Ich glaube, letzte Saison waren es viele Spiele, die auf Kippe waren. Du entsinnst dich, wir haben ganz, ganz viele Spiele so kurz vor Schluss gewonnen. Wir haben viel von Effizienz gelebt. Und es ist immer die Frage, ob das über mehrere Saisons funktioniert. Und ich glaube, wir müssen es einfach schaffen, im Offensivbereich den nächsten Step zu gehen. Und er hat jetzt die Chance von Ole Borg mit dem Spielermaterial bekommen. Für sein System wohlgemerkt. Keine Flügelspieler, sondern Spieler, die sich im Halbraum wohlfühlen, mit einem Ballverteiler im Mittelfeld. Der Weg ist geebnet. Mal gucken, ob Kovac ihn geht.
Das ist sehr interessant, was du da gerade gesagt hast, finde ich. Deswegen möchte ich da nochmal drauf eingehen. Es sind Spieler geholt worden, primär für das System Niko Kovac. Also er hat jetzt keinerlei Ausreden mehr und kann nicht sagen, ja, mir stehen aber offensiv nicht die Spieler zur Verfügung, die ich gerne hätte. Und es kam auch eine Frage rein, die ziehe ich jetzt mal vor. Da haben wir eben schon so ein bisschen angesetzt. Geschwindigkeit in diesem Kader. Geschwindigkeit ist im heutigen Fußball unglaublich wichtig. Maxi Bayer, wissen wir, ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Ich hatte jetzt aber bei Carrezas auch nicht den Eindruck, dass der langsam ist. Ja, der ist jetzt nicht so ein Speedster, der irgendwie über den Flügel wämst und allen davonläuft, aber das ist ja auch kein langsamer Spieler. Ich glaube, dass es dann die Kombination macht. Und Matisse Albert und Samuele Inacio, die sind auch nicht langsam. So, wenn du aber nach wie vor auf der einen Seite vielleicht mit Svensson und auf der anderen Seite mit Riasson spielst, dann brauchst du diese Flügelflitzer halt nicht. Das ist die Sache.
Ja, also das sehe ich auch so. Also die Spieler, die über Tempo kommen müssten, wären die klassischen Flügelspieler, die wir so nicht im Kader haben. Trotzdem glaube ich, dass Portfolio über so einen Spieler zu erweitern, nicht verkehrt. Wir kommen noch mal kurz auf Ford zu sprechen, der nämlich genau diese Geschwindigkeit mitbringt, gepaart mit guter Passsicherheit und Technik. Und ich finde, wenn man es schafft, noch ihn als Ergänzung zu Riasson zu holen, hätte man ein super Pendant, weil, sind wir auch mal ehrlich, zumindest das mein Take für nächste Saison, wird ein Riasson diese Anzahl an Assists nicht nochmal in der Höhe bestätigen können. Es war eine outstanding Performance, aber er hat seine Stärken in der Defensive. Und wenn man dann Pendant hätte, was offensiv orientierter ist, fände ich das eine richtig geile Kombi da auch auf rechts, zusätzlich zur Geschwindigkeit.
Ah, hier sind wieder die Leute, die ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, aber ich möchte die Frage trotzdem gerne mit reinnehmen. Welchen Spieler würdest du aus der Klopp-, Tuchel- oder Favre-Zeit zurückholen, wenn du könntest? Boah, das sind natürlich Reus. Jetzt auch. Oh ja, Marco Reus, ja. Ah ja, okay.
Ja, also da ist der erste Spieler, der mir einfällt, weil ich glaube, nicht nur vom Spielerischen, sondern auch ein bisschen wegen, er steht für den Verein, er stand für den Verein, er war Gesicht des Vereins und das ist das, was mir aktuell auch noch in dem aktuellen Kader so ein bisschen fehlt. Ich bin gespannt, wer in diese Rolle reinwächst, aber so einen richtigen Nachfolger von Reus Hummels haben wir zumindest für mich noch nicht und ich finde das wichtig und von daher, wenn du mich so fragst, wär's, glaube ich, Marco Reus mit allem, was auch fußballerisch dazugehört.
War natürlich bombastisch gut. Gar keine Frage. Ich überlege mal kurz. Ich glaube, weil er nochmal ein Level höher war zu seiner allerbesten Zeit. Wir wissen, wie es dann gelaufen ist und so weiter. Ich glaube, dass Mario Götze einfach, wenn der in Dortmund geblieben wäre und natürlich dann auch nochmal gesund, dass es wäre eine sichere Sache gewesen, dass Borussia Dortmund dann nochmal irgendwann eine weitere Meisterschaft gewonnen hätte. Das glaube ich schon, weil er natürlich auch alles konnte. Er war schnell, er hatte einen guten Antritt, er hatte ein fantastisches Auge, er hatte eine unglaubliche Ballbehandlung, er hat antizipiert wie kein zweiter, Gefühl für den Raum, hat andere in Szene gesetzt, war aber auch selber tatsächlich gar nicht so ungefährlich im Abschluss. Ja, Marco Reus, ich verstehe das. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich finde auch, dass Marco Reus ein fantastischer Spieler gewesen ist. Aber ja gut, das ist natürlich dann auch eine Zeit mit den Trainern, da haben viele tolle Spieler gespielt. Ich war ein ganz großer Fan immer, das habe ich auch zuletzt nochmal gesagt, von Henrik Mkhitaryan, der zwar ein bisschen gebraucht hat, aber auch unglaubliche Fähigkeiten hatte. Naja.
Ja, vor allem die eine Saison, die war ja wirklich auch jenseits von Gut und Böse. Ne?
Ja, also unglaublich. Also
ganz toll.
Die eine Saison, weiß ich nicht, ob jemals nochmal ein Spieler vom BVB so gescored hat, also Tore und Vorlagen zusammen, wie er damals, das war ja mit Top 5 in Europa, glaube ich, also boah, Wahnsinn. Das ist auch eine interessante Frage. Welchen Ex-Spieler versucht der BVB seit Jahren zu ersetzen? Also was fehlt, hast du ja gerade gesagt, dir fehlt halt so ein Reus oder Hummels, wo die Identifikation mit dem Verein so groß ist. Ist das vielleicht eher noch der Punkt als die spielerische Rolle?
Zumindest auf einen Einzelspieler bezogen würde ich jetzt sagen, ja. Ich glaube, ansonsten würde ich es, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt nicht die 1-zu-1-Antwort ist, aber so ein Stück pauschalisieren wollen, weil wir haben es in den letzten Jahren selten geschafft, unsere Abgänge entsprechend zu kompensieren. Ne? Es war so ein schleichender Prozess. Ich kann dir gar nicht jetzt sagen, ob es ein Haaland war, ob es ein Dembélé war oder ein Sancho war, aber irgendwie ist es verpasst worden, diese Spiele adäquat zu ersetzen. Und wenn ich mich jetzt auf einen Spieler festlegen müsste, wäre es tatsächlich einer, der in irgendeiner Form ein Gesicht ist und einem die Fantasie für eine prägende Ära gibt. So, das würde ich, glaube ich, sagen.
Ja, Schlotterbeck, das ist ja so eine Geschichte. Deswegen, irgendwie habe ich doch eben gedacht, als wir über die beiden Griechen gesprochen haben, wenn man mal mit so einem Plakat auf Griechisch ins Stadion geht und da steht dann irgendwie so Hashtag 19, also Nummer 19, ja, und dann auf Griechisch, hier kannst du eine Legende werden. Weil ich finde, es gibt Spieler, die auch in den vergangenen 15 bis 20 Jahren bei Borussia Dortmund gespielt haben, Einige sind hier zu einer Legende geworden. Ich nenne jetzt mal natürlich auch Marco Reus, dann die beiden Polen, Piszczek und Wojciechowski und so weiter. Also da gibt es ein paar, die zur Legende geworden sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Karezas das auch werden könnte. Vielleicht wird der Lauf der Dinge so sein, er spielt hier 2-3 Jahre, spielt einfach viel zu gut und dann müssen sie ihn verkaufen und dann ist genau der Zeitpunkt, wo du bitte auf Griechisch dieses Plakat fertig machst und mit ins Stadion nimmst. Ja?
Das war ich, versprochen.
Ja, alles klar. Ich organisiere dir den richtigen Text und du kannst dann gucken, dass du das Ding mit ins Stadion nimmst.
Ich vertraue dir auch, dass der richtige Text draufschiebt, wenn es
Griechisch ist. Ja, da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Ich gebe dir einfach mal 2 Varianten mit. Mal gucken. Ja. Dann haben wir über Silva haben wir gesprochen, Sancho haben wir gesprochen, Kovac haben wir kurz thematisiert. Hier eine Frage. Gibt es Infos zu einer möglichen Rückkehr von Nico Schlotterbeck? Zieht es sich bis Oktober oder ist er bereits im September mit seinem Comeback am Start? Ich habe jetzt nichts Neues gehört. Ich würde aber vermuten, es gibt ja dann eine erste längere Länderspielphase, als das in der Vergangenheit der Fall war, dass man vielleicht diese Länderspielphase noch abwarten möchte. Dann hat er 3 Wochen mehr Zeit, sich vorzubereiten. Und ich kann mich erinnern, in der vergangenen Saison hat er sein Comeback früher gefeiert, als viele das erwartet hatten und war sofort in Form, hat echt gut gespielt. Deswegen glaube ich, dass es hier nicht die Frage ist von, wir warten, damit er dann noch in Form kommen kann, sondern bei ihm geht es dann eher darum, dass er zu 100% fit ist und dann wird er auch direkt wieder spielen. Da habe ich gar keine Zweifel. Oder siehst du das anders?
Nein, unterstreiche ich so. Vor allem haben wir dieses Mal die etwas komfortablere Situation, dass wir in der Innenverteidigung besser aufgestellt sind als letzte Saison zu dem Zeitpunkt. Wir haben mit dem Gadou einen tollen Transfer gemacht. Mane hat sich super in den Fokus gespielt. Für mich einer der Gewinner der Vorbereitung. Hat ein ganz tolles Spiel auch gegen AS Rom gemacht. Wir haben gerade nicht die Notwendigkeit, zumindest Stand jetzt, dass er zu früh zurückkommen muss.
Hier wird übrigens gefragt, passend zum Gast, ein Glatzentalk. Welche Glatze ist die wichtigste beim BVB? Beziehungsweise was machen Sie aktuell so gut? Also Burg und Kramer.
Ich weiß jetzt nicht, wer wichtiger ist. Ich finde beide, ich will es mal sagen, erfrischend. Ich finde die Interviews von Kramer wirklich gut. Wie nachhaltig sie sind, wird man sehen. Aber er wirkt für mich wieder ein bisschen angriffslustig. Bei ihm habe ich tatsächlich die Gier rausgehört, endlich auch wieder was Handfestes in den Händen zu halten. Das hat mir richtig gut gefallen. Wie gesagt, was dahinter dann rauskommt, beziehungsweise wie nachhaltig ist, wird man sehen. Und Ole Boog, glaube ich, ist der richtige Mann für die Transfers, die Borussia Dortmund haben wollte. Wieder diese Spieler jünger zu holen, mit Entwicklungspotenzial, ohne sich aber qualitativ zu verschlechtern. Das war auch so fast 1:1 die Aussage von Lars Ricken, dass das Ziel war. Und ich würde einfach sagen, zumindest von dem, was man gesehen hat, hat Ole Boog einen guten Job gemacht und kann gerne so weitergehen. Also ich finde beide in ihren Rollen für den BVB im Moment sehr, sehr wichtig.
Da kann ich dir komplett zustimmen. Deswegen brauche ich nicht nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast. Hier wird geschrieben, ich bin ziemlich euphorisch diese Saison, aber wenn ich dann an Kovac denke, Pünktchen.
Ja, die Frage hatten wir gerade schon so ähnlich. Ne? Wird Kovac es schaffen, mit dieser Mannschaft erfolgreich Fußball zu spielen? Ich kann es auch nur nochmal wiederholen. Er hatte jetzt die Riesenchance, mit diesem Kader, der für sein System zugeschnitten ist, eine etwas andere Art, eine etwas erlebnisreichere Art von Fußball zu spielen, die offensiv mehr begeistert. Wenn er es schafft, kann es eine sehr erfolgreiche Saison werden für Borussia Dortmund, auch für Niko Kovac, auch für seine Reputation in der Öffentlichkeit. Schafft das nicht, wird es schwer diese Saison.
Ja, also ich glaube, dass Lars Ricken tatsächlich ein großer Verfechter von Niko Kovac ist. Das war natürlich dann auch derjenige, den er geholt hat, nachdem Nuri Sahin entlassen wurde. Ich traue es ihm schon zu. Ich glaube, es wird sehr schnell sein in der Beurteilung der Leute draußen. Du hast eben mehrfach gesagt, Geduld ist nötig bei so einer jungen Mannschaft. Ich glaube, dieses Mantra wird Kovac immer nach außen tragen, gerade zu Beginn. Wenn es aber schnell läuft, dann bleibt diese Euphorie erhalten. Und ich finde das ganz wichtig. Ich habe jetzt Bock, tatsächlich morgen ins Stadion zu gehen, mir den Supercup anzusehen, weil hier gibt es auch eine interessante Frage. Ich formuliere die mal um. Die habe ich noch auswendig im Kopf so halbwegs. Da ging es darum, warum ist die Szene nicht morgen im Stadion? Warum gehen die nicht zum Supercup? Und warum unterstützen die da die Mannschaft nicht? Das wäre doch eine tolle Gelegenheit, mit einem Statement und dem entsprechenden Support den Bayern direkt mal zu zeigen, was los ist.
Ja, sehe ich genauso. Ich bin da, weniger wegen dem Pokal, den es in die Hände zu halten gilt, sondern einfach, weil es gegen Bayern München ist. Es ist ein Prestigeduell. Es ist ein Duell, was man für sich entscheiden will. Und von daher, ich werde morgen auf jeden Fall alles geben im Stadion. An mir soll es nicht scheitern.
Hier wurde mir angeboten, dass mir Thüringer Bratwürste mitgebracht werden. Dann habe ich geantwortet, wer soll die denn alle essen?
Ja.
So nach dem Motto, das werden ja unfassbar viele sein. Und dann hat derjenige einfach nur mit 3 Fragezeichen geantwortet. Wollte ich einmal lustig sein, hat natürlich wie immer nicht funktioniert.
Super.
Hier hat John geschrieben, ich dachte erst, Steffen Freund wäre der Gast. Das wäre geil gewesen. Na, ich finde aber bislang kann sich das doch hier mehr als sehen und hören lassen. Von daher.
Das hoffe ich doch.
Ja,
ich werde nochmal versuchen.
Nein, um Gottes Willen. Ich werde auf jeden Fall nochmal versuchen, Steffen Freund anzurufen. Mal gucken, ob er dann irgendwann ans Telefon geht, wenn ich da beharrlich bleibe. Hier wird gefragt nach der Startaufstellung für den Supercup. Das ist doch mal schön. Dann können wir doch mal der Reihe nach durchgehen, was du glaubst, wie Niko Kovac morgen aufstellen wird. Ich glaube, im Tor ist es relativ klar mit Gregor Kobel. Welche Dreier-Abwehrkette erwartest du?
Die wir jetzt auch im letzten Testspiel gesehen haben, Anton, Gadou und Mane.
Ah, Anton, Gadou und Mane. Kein Benze Baini, ja? Ja, finde ich interessant. Ich bin ja großer Fan von Filippo Mane. Das ist, glaube ich, allseits bekannt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn der spielt. Ja, dann gehen wir mal weiter ins Mittelfeld, auf die Außenbahn links und rechts.
Ja, glaube ich, wird Svensson spielen und Riasson. Auf welcher Seite, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Da bin ich sowieso mal gespannt, inwieweit es nun Versuch war oder tatsächlich ein Mittel, was öfter eingesetzt wird, diese Inversität der Außenverteidiger. Aber ich lege mich jetzt mal fest, es wird Svensson links und Riasson rechts spielen.
Mach keinen Mist da bitte, Nico. Ne? Also diese Nummer, die habe ich schwer nachvollziehen können. Aber er wird sich ja was dabei gedacht haben. Und wie du gerade sagst, vielleicht war das ein Test. Und wenn das herausragend funktioniert hätte, hätte er gesagt, okay, wir können das häufiger machen. Wir wissen ja auch nicht genau, was sie trainieren, wie oft die das schon trainiert haben. Fakt ist aber, also, das kann es nicht sein.
Nee, bitte nicht, bitte nicht. Also, das wäre jetzt auch ein extra Thema tatsächlich, ja, für heute nochmal gewesen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt im letzten Mal schon besprochen hast, aber für mich ist das was, wenn du mit einem Stürmer wie Guirassy spielst, mit diesen Außenverteidigern, die den starken Fuß innen haben, also sehr schwer, weil Guirassy lebt von Flanken und das ist das, was Riasson ausgezeichnet hat und du beraubst ihm dann diese Stärke. Also, für mich kein Modell mit Potenzial, bin ich ehrlich.
Riasson ist ja auch nicht der Typ Dribbler, der dann von links nach innen zieht und den dann reinflankt, weil er noch einen Schritt schneller ist als der Gegenspieler. Also das finde ich, da braucht er schon, ja, wie von Schlotterbeck diese Diagonalpässe beispielsweise, oder dann vielleicht von Karezas, der ihn da nochmal in Szene setzt, oder Metscher und wer auch immer da in der Zentrale dann spielt. Wer spielt denn bei dir in der Zentrale morgen?
Ich glaube, dass es nochmal, zumindest in dem Spiel, Metscher und Jude Bellingham werden.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt nach den Andeutungen da auf der Pressekonferenz, dass er da mit Fährmann direkt spielt.
Glaube ich nicht.
Ja, dann haben wir ja noch 3 Plätze übrig.
Ja. Ich glaube, dass Karezas und Inacio wieder von Anfang an spielen werden und vorne Guirassy. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt groß überrascht werden gegenüber dem, was wir jetzt in den ersten oder letzten Vorbereitungsspielen gesehen haben.
Also kein Maxi Bayer von Anfang an, auch nicht in der Inacio-Rolle. Kein Konstantelias von Anfang an, kein Fermann von Anfang an. Das wäre ja klassisch Kovac, wenn er auf das setzt, auf das er eigentlich schon vorher gesetzt hat. Der Mann ist kein Mann für Überraschung, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht ist deswegen auch schon so eine gewisse Geprägtheit da, dass man da jetzt, was das angeht, wenig mutig ist. Aber ich glaube, so könnte es aussehen.
Dann machen wir es jetzt mal anders. Du nennst mir mal deine erste Elf, die du auf Dauer in der Saison gerne sehen würdest. Wir müssen natürlich in diesem System bleiben. Es geht nicht anders, ja, auch wenn das vielleicht nicht dein Wunschsystem ist. Aber wie sehe denn, wenn alle fit wären, deine erste Elf aus mit Kobel im Tor? Und wie geht's dann weiter?
In der Innenverteidigung würde ich dann mit Schlotterbeck, Anton und Gadou gehen. Dann, ja, ich bin mal gespannt, wie sich Pratis oder Pratsch, wie er ausgesprochen wird, entwickelt. Aber ich glaube, er braucht Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass er da an Svensson jetzt so schnell vorbeikommt. Von daher wird Svensson links spielen und Riasson rechts. Je nachdem, was da vielleicht noch verpflichtet wird. Aber mit dem Stand jetzt Riasson. Ich glaube, dass es Bellingham tatsächlich schwer haben wird. Ich sehe ihn eher in Konkurrenz mit Fährmann als Metscher. Also anders, als ich jetzt mit Hörensagen von der Pressekonferenz hier reingetragen habe. Von daher gehe ich mit Metscher und Fährmann im Zentralmittelfeld. Und dann glaube ich, dass sich nach erster Eingewöhnung und Akklimatisierung dann schon das Duo Karezas und Konstantelias da vorne etablieren wird. Und dann bin ich wirklich sehr gespannt. Wenn es nach Kovac geht, glaube ich, dass Gerassi starten wird. Wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Silva mit den beiden da vorne ganz gut harmonieren wird, aber im Vorhinein wird Gerassi spielen.
Ja, das glaube ich auch, weil ich gehe jetzt auch nicht mehr davon aus, dass er noch wechselt. Der Vertrag läuft bis 2028. Er hat jetzt in 63 Bundesligaspielen für Borussia Dortmund 38 Tore geschossen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Bilanz. Also gibt es nichts dran auszusetzen. Aber wenn man mal guckt, Maximilian Bayer, der hat auch schon in 61 Bundesligaspielen jetzt für Borussia Dortmund 17 Tore erzielt. Das ist ganz klar der zweitstärkste Offensivakteur, was die reinen Zahlen angeht. Klar, einige haben natürlich noch nie in der Bundesliga gespielt oder wurden nur ein paar Mal eingewechselt. Aber bei Silva sind es tatsächlich 28 Einsätze. Ich muss noch mal gerade genauer hingucken.
Ja. Ich glaube, ein Tor, sechs Vorlagen, ne?
Ja, zwei Tore steht hier. Aber gut, wie auch immer. Abschlussstark ist was anderes. Das ist ein bisschen das Problem bei dem guten Kollegen. Aber bist du denn generell zuversichtlich für den Supercup morgen? Glaubst du, dass wir da ein attraktives Fußballspiel sehen? Das ist ja oft ein Spiel, in dem beide Mannschaften jetzt noch nicht gefühlt in jeden allerletzten Zweikampf mit 100.000% reingehen, sondern vielleicht auch mal mit 99,9. Was erwartest du da für einen Kick?
Ich erwarte und erhoffe mir einen guten Kick. Ich will jetzt nicht lügen, war nicht der letzte irgendwie 2016 Supercup noch mit Paco Alcácer irgendwie gegen Bayern, gewonnen haben.
Ja.
War ich auch da und es war ein wirklich sehr schönes Spiel. Wir haben gewonnen, vielleicht ist es auch deswegen in positiver Erinnerung geblieben, aber ich meine auch, das Spiel wäre jetzt nicht so verkehrt gewesen und ich glaube, das wird morgen schon ein wirklich gutes Spiel, was man noch als Vorbereitungsspiel vielleicht zählen kann, aber es geht um was und ich erwarte und erhoffe mir ein gutes Spiel. Du auch oder glaubst du, wird sich geschont?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass die ganze Atmosphäre, ist ja dann auch Flutlicht, ja, und die Sonne geht dann irgendwann unter und dann wird das nochmal so ein bisschen spezieller, dass die ganze Atmosphäre dazu beitragen wird, dass wir ein sehr offensives Fußballspiel sehen werden, in dem vielleicht Borussia Dortmund knapp das Spiel verlieren wird. Das kann ich mir schon vorstellen, weil diese DNA von Bayern München, jeden erdenklichen Titel mitzunehmen, schon sehr ausgeprägt ist. Aber ich sehe durchaus Chancen. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein 3-2 für die Bayern wird oder so. Ja, das wäre so ein Ergebnis, was ich für äußerst realistisch halte. Weil nochmal, die Offensivqualität auf beiden Seiten ist sehr, sehr gut. Und gerade die neuen Spieler wollen sich unglaublich gerne präsentieren. Und wenn dann so ein Konstantelias vielleicht irgendwie in der 60. Minute eingewechselt wird gegen eher müde Abwehrspieler, dann wird da nochmal ordentlich Gas gegeben. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das ein tolles Spiel wird. Es ist ja offiziell ein neutrales Spiel. Also es gibt keine richtige Heim- und keine richtige Auswärtsmannschaft. Weiß auch gar nicht, ob die Plätze auf der Südtribüne, ob das dann Stehplätze sind.
Ah, da bin ich jetzt irritiert. Auch überfragt. Ja. Das weiß ich gerade auch nicht.
Ja, also es gab nämlich nummerierte Plätze und da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Das kann eigentlich gar nicht sein. Aber die Leute werden sich am Ende eh hinstellen. Also von daher wird das keinen Unterschied machen.
Auch egal.
Auf dieses Spiel freue ich mich auf jeden Fall. Gab lange keinen Supercup mehr mit Borussia Dortmund. Von daher ist das eine gute Sache. Es gibt aber noch weitere Hörerfragen. Glaubst du denn, dass generell auf dem Transfermarkt hier, ja gut, wir haben ja eben schon gesagt, dass ich da noch ein bisschen was tun kann. Aber anders, siehst du noch deutlichen Handlungsbedarf im Kader? So kann man es vielleicht formulieren.
Rechte Verteidigerseite, ja. Mhm. Haben wir schon drüber gesprochen, aber das ist für mich tatsächlich ein Vakuum. Ich halte es, und so nochmal zu betonen, für ein bisschen zu blauäugig, mit als erste Alternative schon im Spiel in die Saison zu gehen, das nicht seine Hauptposition ist. Also es wäre ja dann womöglich Bayer, der da als erstes aushelfen würde, das finde ich einfach zu dünn. Also da sehe ich noch Handlungsbedarf und ich glaube, das ist auch das, was heute damit ausgesagt werden sollte, sollte sich noch Möglichkeit ergeben. Ich glaube, auch bei Ford sind ja möglicherweise so Leihkonstellationen irgendwie im Spiel. Ich weiß nicht, wie viel Budget ohne einen Abgang noch drin ist, aber ich glaube, wenn sich die Möglichkeit auftut, wird Dortmund auch nochmal handeln.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, da gab es ja jetzt mehrere Szenarien. Barcelona möchte als fixe Ablöse vielleicht so 20 Millionen, aber angeblich sind sie auch bereit. Das waren jetzt Berichte aus Spanien. 10 Millionen plus eventueller Weiterverkaufsbeteiligung. Die
50% oder so.
Dann 50% ist oder 50% für die Transferrechte generell. Also mal gucken, ob da noch was passiert. Und ich sehe das wie du. Rechte Außenverteidigerposition. Da haben auch noch zwei, drei andere zugefragt. Das ist wahrscheinlich die Position, wo was getan werden muss. Ich finde halt Maxi Bayer auf außen verschwendet. Ich glaube, dass man den vorne irgendwie laufen lassen muss. Und vielleicht, auch wenn wir jetzt viel über Guirassy und Silva gesprochen haben oder eine eventuelle Leihe von Woltemade oder eine Verpflichtung von Nicolò Tresoldi, ich kann mir vorstellen, dass Konstantelias Bayer Carrezas auch ganz gut funktionieren kann.
Ja, also Bayer ist ein spielintelligenter Spieler, den man, was das angeht, oftmals unterschätzt, finde ich. Also er hat da wirklich tolle Bewegungen vorne. Ob er auf Dauer die alleinige Spitze ist, weiß ich nicht, aber da eher als Alternative als rechter Verteidiger.
Carsten fragt auch, ob noch Doué als Rechtsverteidiger kommt. Ich weiß nicht, ob man den bezahlen kann.
Das glaube ich nicht.
Ja, würde mich auch schwer wundern, wäre natürlich ein toller Spieler, aber
ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, Steffen, wenn ich jetzt sehe, was gerade passiert ist, innerhalb nur eines Transferfensters, und ja, man sagt generell, die Sommertransferfenster sind die entscheidenden, dass wir im Sommer 27 hier stehen, dann ist kein wahrscheinlich Emre Can mehr im Kader, kein Sabitzer mehr im Kader, vielleicht auch Guirassy nicht mehr, weil der Vertrag eben 28 ausläuft und er dann nochmal einen großen Vertrag unterschreiben möchte, dass wir eine fast komplett rund erneuerte, frische, junge, hungrige Mannschaft sehen, die Leute komplett mitreißt und begeistert. Ob die dann Titel holen, ist nochmal ein anderes Ding. Aber irgendwie ist das so mein Gefühl.
Ja, und da sind noch zwei Spieler dabei, die man jetzt vielleicht nicht gerne abgeben wollen würde, die aber auch, denke ich, beim nächsten Transferfenster im Sommer echt vakant sind mit Metscher und Schlotterbeck. Aber ja, ich glaube, dass ein Großteil der Genannten tatsächlich spätestens nächsten Sommer nicht mehr bei Borussia Dortmund spielen wird. Und dann hast du innerhalb von zwei großen Transferfenstern die Mannschaft einmal auf links gedreht, ja.
Ja, ist es nicht das, was alle sich gewünscht haben? Ist ja kurios eigentlich, dass das auf einmal möglich scheint.
Ja, es lässt die Arbeit vorher irgendwie nur ein Stück in einem anderen Licht stehen. Ich will es jetzt einfach mal so stehen lassen, ohne Bewertung. Aber ja, es ist gefordert worden. Es ist oft ein bisschen beiseite geschoben worden, fand ich, von den Verantwortlichen. Aber die Realität sieht dann doch mit ein bisschen Fernglasblick etwas anders aus.
Hier wird übrigens geschrieben, wenn wir einen Sechser brauchen, wäre da nicht Andrich jemand dafür, steht bei den Pillen vor dem Aus. Nee, ich glaube also, in dem Alter und auch die technischen Fähigkeiten von Robert Andrich halte ich für sehr überschaubar. Der hat das Maximum aus seiner Karriere rausgeholt, finde ich ja irgendwie.
Ja, bin ich voll bei dir. Und es ist aber auch wirklich Teil der Wahrheit, wenn du mit einem Fünferkettensystem spielst, brauchst so eine Art Sechser eigentlich nicht, weil du dir noch eine weitere Position klaust, die offensiv nach vorne denkt.
Na, also ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir ja eher das jetzt bekommen haben, wonach sich viele gesehnt haben, mehr Offensivpower, mehr Qualität in der Offensive. Gut, das wird sich noch zeigen, wie hoch die Qualität nicht ist. Das erhoffen wir, dass das so ist. Ich brauche natürlich von dir auch noch einen Hot-Take im Prinzip zu dieser Saison. Das haben wir letzte Woche schon gemacht. Und ich sag mal so, die Leute waren begeistert von den Aussagen von Joe Tam. Ja, die haben das dann fleißig diskutiert. Was sind denn deine drei Hot-Takes zur neuen Spielzeit?
Mein Hot-Take 1 ist, dass Fährmann nicht nur Stammspieler wird, sondern insgesamt 15 Scorer liefert. Tore und Assist. Ich müsste, wenn ich jetzt mich festlegen müsste, ob mehr Assist oder mehr Tore, glaube ich, mehr Assist als Tore. Aber die Zahl lasse ich jetzt mal im Raum. Mehr als 15 ist Hot Take 1. Jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube trotz alledem, dass wir wieder eine Saison spielen mit weniger als 35 Gegentoren. Ich glaube, dass wir die defensive Stabilität halten, weil da Kovac einfach brutalst viel Wert drauf legt. Das glaube ich schon. Und ich lege mich noch auf einen Scoring-Output fest, diesmal von Carrezas. Ich sage, gegenüber meiner Aussage, er hat eine Abschlussschwäche, sage ich, er macht mindestens 8 Tore.
Oh, wenn der mindestens 8 Tore schießt in der kommenden Bundesliga-Saison, wir reden ja jetzt hier erstmal von der Bundesliga-Saison, dann wäre ich tatsächlich schwer begeistert, ja, weil Vorlagen wird er liefern, selbst wenn es nicht die erste Vorlage ist, aber vielleicht die den Spielzug so einleitet, dass am Ende dann ein Tor geschossen wird. Deswegen, das wäre echt eine gute Nummer. 8 Tore von Carrezas war, ja. Ich glaube, da hätten sehr viele Bock drauf.
Deswegen habe ich mich extra auf die Tore bezogen, nicht auf die Assists, weil das fand ich jetzt tatsächlich doch ein bisschen mehr als Hot Take. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er vielleicht, je nachdem von welcher Position, auch einer der Freistoßschützen sein wird. Das hat man auch in den Testspielen schon gesehen. Da hatten wir letzte Saison, was die direkten Freistöße angeht, noch so ein bisschen Nachholbedarf. Was die Flanken angeht, sind wir gut geworden, auch nach Ecken. Aber vielleicht ist er so der Knackpunkt, wo wir auch wieder mal so ein direktes Freistoßtor machen. Wäre doch auch schön zu sehen.
Ja, so schön in den Winkel geknallt aus 25 Metern.
Genau,
ja,
die.
Am besten morgen direkt zwei den Bayern einschenken, ja. Und dann wird das vielleicht auch was mit dem Supercup. Ich bin mir relativ sicher, Steffen, dass wir uns diese Saison mal über den Weg laufen werden, insbesondere wenn du planst, zu jedem Heimspiel zu kommen. Wir sprechen gleich noch ein paar Minuten nach der Aufzeichnung. Ihr da draußen hattet hoffentlich eine tolle Sendung. Viel Spaß an diesem Format in dieser Woche, auch in den Wochen davor. Es ist bislang wirklich toll gelaufen in diesem fast ersten Jahr. Jetzt haben wir nächste Woche eine Saisonvorschau und zwar mit Derrick Ray. Der kommentiert für, ich glaube, ESPN hat er das jahrelang gemacht, die Spiele auf Englisch, spricht aber auch fließend Deutsch, ist überhaupt gar kein Problem. Der ist kommende Woche mein Gast. Er ist auch viele Jahre die englische Stimme gewesen des FIFA-Fußballspiels. Das kennt ihr mit Sicherheit
das ist cool.
Alle. Ja, deswegen bin ich echt sehr gespannt, ihm sozusagen, wenn auch nur virtuell, gegenüber zu sitzen. Er wohnt eigentlich in Köln, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber ist irgendwie in Basel unterwegs. Vielleicht ist da irgendein internationales Spiel, wo er vorbeischauen muss. Ich weiß es nicht. Wir sprechen auf jeden Fall kommenden Mittwoch miteinander. Dann können wir auch den Supercup bewerten. Wir können vorausschauen auf das erste Spiel der Saison. Und weil Derrick natürlich auch bei allen Mannschaften einigermaßen im Bilde ist, werden wir auch ein bisschen schauen, wie sieht die Konstellation aus von Borussia Dortmund im Vergleich zu den Bayern, zu Leverkusen, zu Stuttgart, zu Leipzig, den Konkurrenten im ersten Teil. Tabellendrittel und was sind auch seine vielleicht dann sehr, sehr Hot Takes zur kommenden Spielzeit. Schaut vorbei, nicht nur hier auf der schwarz-gelben Runde. Wie gesagt, abonnieren, liken, kommentieren, anderen schicken, sowohl bei Instagram als auch bei YouTube. Ganz, ganz wichtig. Damit helft ihr diesem Format auf jeden Fall. Schaut auch auf den Podcast oder besser gesagt, schaut vorbei beim Podcast von Steffen mit seinem Bruder. Der heißt Bro Russia,
Bro Russia
Podcast.
Meine genau.
Güte, ist ja ein Zungenbrecher. Na gut. Also, ich mache mich jetzt
gerne
gleich auf dem Weg ins Stadion Rote Erde und hoffe, dass die Fußballerinnen einen tollen Saisonauftakt haben gegen Arminia Bielefeld, falls ihr auch Handball mögt. Ihr wisst, das mag ich auch sehr gerne. Die Handballerinnen spielen am Samstagnachmittag, ich glaube Anwurf 14:30 in München, ihren Supercup als Pokalsieger gegen den deutschen Meister aus Blomberg im Free TV zu sehen bei DF1, ein Sender, den die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht kennen werden, aber da gibt es auch einen Livestream im Internet. Also von daher schaut da ruhig gerne sehr, sehr gerne mal rein. Das war's für diese Woche und nächste sehen und hören wir uns wieder. Ciao.
Macht's gut. Ciao.